Willkommen zum UOC-Chat-Podcast von meinem Vater.
Heute mit Max Wittrock von Zero Labs. Viel Spaß!
Wir wollten ein Bier mit 0,0% Alkohol, das auch keinen Zucker hat und noch kalorienarm ist. Also, dass du es halt wirklich so wegtrinken kannst und nicht denkst, jetzt verzichte ich auf den Alkohol, aber dafür ballere ich mir total viel Zucker rein. Und aus den 40 Millionen Bundestrainern, bevor jetzt das nächste Fußballturnier weitergeht, sind dann 40 Millionen Bier-Marketing-Experten geworden, die mir, also es sind immer nur Männer, die mir dann schreiben auf Instagram oder LinkedIn. Und die sagen natürlich, wir machen also gerne dann, ja, das ist doch totaler Bullshit. Ja, das muss anders heißen. Warum heißt es nicht Zero Bräu? Warum? Aber das finde ich Quatsch, weil du willst die Nadel sein und nicht der Heuhaufen.
Und damit moin und schöne Grüße aus Rostock City. Herzlich willkommen zurück zum New Work Chat, dem Podcast für die neue Arbeitswelt. Mein Name ist Gabriel Rath. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid heute am Freitag, den 9. Mai 2025. Wir sind in Episode 320. Hier geht's um die neue Arbeitswelt und ich spreche mit denen, die sie gestalten. Es geht nicht nur darum, was es für neue Trends gibt, sondern es geht vor allen Dingen darum, wie wir die Arbeitswelt menschenfreundlicher gestalten können. Ich bin verheirateter Vater von 3 Töchtern. Meine mittlere spricht hier das Intro ein und meine Gäste und Gästinnen dürfen ihr erklären, was sie so tun. Heute zu Gast ist Max Wittrock. Ihr kennt ihn vielleicht, wenn ihr euch mit dem Thema Startups beschäftigt, denn er hatte vor vielen Jahren das super erfolgreiche Startup My Müsli mitgegründet und erfolgreich gemacht. Wie er das geschafft hat, was ihm dabei geholfen hat, das werden wir heute sehen. Es geht dann weiter in seiner Story, die auch mit Joko Winterscheid zu tun hat und dann zu Zero Labs führt, dem Thema, über das wir hauptsächlich in dieser Folge sprechen, also das neueste Startup von Max und seinem Kompagnon. Es geht um alkoholfreies Bier mit einem ganz anderen Ansatz im Marketing, aber auch im Produkt selbst. Wie sie das machen, welche Rolle auch Kultur dabei spielt, das werden wir in der heutigen Folge sehen. Wenn ihr diesen Podcast supporten wollt, dann abonniert die Show bitte. Es ist wirklich schnell gemacht und bringt enorm viel, denn ihr verpasst so keine Folgen mehr und ich kann diesen Podcast weiterentwickeln mit eurer Unterstützung. Bewertet das Ganze gerne auch mit 5 Sternen in eurer Podcast-App und wenn ihr mögt, schreibt eine kleine Rezension. So zeigen wir auch denen, die den Podcast noch nicht kennen, worum es hier geht und wem das Ganze gefällt. Ich habe jetzt auch kürzlich wieder eine wunderbare Nachricht bekommen über Instagram, da bin ich ja auch aktiv. Packe ich euch alles rein in die Shownotes. Neben Instagram gibt es auch noch YouTube, dort gibt es übrigens auch das Video zu diesem Podcast mit Max Wittrock. Also, checkt das mal aus, abonniert das Ganze und schreibt mir, wie es euch gefällt. Ich danke euch und wir springen rein in den Podcast. Und damit moin und willkommen zu meinem Podcast New Work Chat. Freue mich sehr, dass Max heute da ist. Schöne Grüße aus dem sonnigen, frühlingshaften Rostock.
Ja, vielen Dank, dass ich da sein darf.
Von wo aus bist du denn heute dabei?
Ich bin in München heute.
Meistens aber auch, ne? Seid ihr da nicht auch?
Genau, da ist ansässig? Da ist Zero Labs, genau. Und deswegen, da verbringen wir viel Zeit.
Da braut ihr was zusammen.
So kann man das sagen, ja. Also da sitzt unser Startup. Wir machen alkoholfreies Bier, können wir gleich noch drüber reden, das auch in Bayern gebraut wird. Und genau, schön, dass ich bei dir im Podcast sein darf.
Ja, freut mich auch. Ich glaube, mit dir kann man viele Podcasts machen und über viele Themen sprechen. Aber mich interessieren ja hier immer Menschen, die was unternehmen, was ausprobieren. Vielleicht sind die nicht immer Unternehmer oder Unternehmerin, aber zumindest wagen die etwas. Du hast schon viel gewagt und das interessiert mich natürlich auch, was dir dabei geholfen hat. Wir haben hier eine Einstiegsfrage in diesem Podcast. Meine mittlere Tochter Mathilda spricht hier das Intro ein. Noch. Ich hoffe, sie macht es noch eine Weile, diesen Job. Und im Gegenzug dürfen meine Gäste und Gästinnen ihr erklären, was sie so machen. Was würdest du ihr sagen? Was machst denn du so?
Das ist bei mir immer leicht. Ich würde sagen, ich mache alkoholfreies Bier.
Das ist selbsterklärend.
Das ist das Schöne, genau. Das ist das Schöne bei Konsumgütern. Ja, das ist nicht so. Wenn ich jetzt so ein SaaS-Startup hätte mit Moritz, dann wäre das vielleicht komplizierter. Aber nee, wir machen alkoholfreies Bier und ganz früher angefangen hat meine Unternehmerkarriere mit Müsli.
Ich habe ja auch nochmal in der Vorbereitung, wenn man so die diversen KI-Agenten mal befragt, das ist immer noch so das Thema, mit dem man dich da offensichtlich verbindet. Ne? Das war schon auch eine prägende Zeit.
Ja, total. Also die LLMs, die erzählen ja auch manchmal Quatsch. Also da kommt vielleicht auch raus, Max Wittrock hat Müsli, Waschmittel und noch viele andere Dinge gemacht. Nee, aber es war also... The real deal war wirklich Müsli. Ich habe mit zwei Freunden, mit Hubertus und Philipp, eine Firma gegründet, die heißt MyMüsli. Kann man sich seinen Müsli selber zusammenstellen, kennen die einen oder anderen vielleicht. Und das war so der Startschuss in mein Unternehmerleben. Genau.
Ja. Bist du denn schon früh auch geprägt worden vom Unternehmertum familienseitig oder hast du einfach irgendwann Bock drauf gehabt?
Ich habe Jura studiert und hatte eigentlich Journalismus als Berufsziel. Also so, um es in 10 Sekunden abzuhandeln. Jura fand ich ein total spannendes Studium, aber ich habe relativ viel gelernt und war relativ schlecht in den Klausuren. Das ist halt immer eine blöde, stell mein Mikro hier für das so ein bisschen zur Seite oder so. Ich glaube, da sieht man es besser. So, das ist eine blöde Kombination. Aber mir hat Journalismus immer Bock gemacht und das kann man in Passau nebenbei, kann man eine Ausbildung machen. Und dann habe ich Hubertus und Philipp, die kannte ich schon, aber habe dann eine Kolumne mit Freunden geschrieben für so eine Wochenzeitung und die hatten eine Videothek in Passau. Also manche können sich an dieses Geschäftsmodell vielleicht noch erinnern, aber die waren mit die ersten.
Ja. Da werde ich so nostalgisch, wenn ich an Videotheken zurückdenke.
Genau. Also und das war so diese Zeit, Anfang der 2000er, so zwischen Breitband-Internet und die DVD und die waren gerade die mit die ersten in Deutschland, wo du mit einem Fingerabdruck DVDs ausleihen konntest. Und über die habe ich einen Artikel geschrieben und so haben wir auch mal über Business geredet und haben festgestellt, wir mögen uns gerne und wir harmonieren da gut. Und dann haben wir Ideen ausgebrütet, aber die Müsli-Idee, die war tatsächlich die, die uns so am meisten gekickt hat, würde ich glaube ich sagen.
Das war ja auch in der Zeit noch recht ungewöhnlich, oder? Dass man das dann irgendwie online zusammenstellt und ordert. Sonst ist man halt irgendwie in den Supermarkt gegangen oder vielleicht noch einen Feinkostladen vorher, ne? Das genau. Kam dann erst so auf.
Also generell war E-Commerce, das ist ja, wir müssen ja mal, das ist ja 20 Jahre her, ja, dass wir waren 2005 auf dem Weg zum Badesee und hatten diese Idee, das heißt, das ist wirklich jetzt so 20 Jahre. E-Commerce war einfach schon crazy. Also das war ja so eine Zeit, da haben Menschen ja drüber philosophiert, was passiert eigentlich mit StudiVZ und Facebook? Ja, dann irgendwie, also wird dann so 2006, 2007, wird StudiVZ Facebook kaufen und so weiter, also oder andersrum, ja?
Ja, oder andersrum.
Also, und dass man überhaupt mal E-Commerce macht, war verrückt. Und dann noch Food-E-Commerce war auch verrückt und dann selber zusammenstellen war auch verrückt. Aber wir haben uns da, das ist ja so ein bisschen das Privileg der Jugend, ja, dass man sich über sowas dann gar nicht so viele Gedanken macht. Wir hatten einfach Bock, dieses Müsli auf den Markt zu bringen und das haben wir glücklicherweise dann auch getan.
Ich habe das schon von einigen gehört oder rausgehört, dass es eigentlich manchmal so eine gewisse Naivität auch braucht. So dieses einfach mal machen, weil es gibt natürlich 1000 Gründe, warum man es eigentlich nicht machen sollte.
Ja, also absolut. Ich weiß immer nicht, ob Naivität ja, aber ich glaube, wichtig ist einfach zu erkennen, dass die Erfolgswahrscheinlichkeit von einem Startup sich halt relativ, das ist eine Gleichung mit relativ vielen Variablen und die sogenannten Expertinnen und Expertinnen können das halt auch immer nicht wissen. Also hinterher ist man natürlich immer schlauer. Ja. Und ich glaube deswegen sehr stark an dieses so, das habe ich auch, da ist auch Moritz, also mein Co-Founder bei Zero Labs, ein toller Botschafter dafür, dieses erstmal loslegen und dann unterwegs kannst du ja alles Mögliche modifizieren, genauso wie du oft erst deine Sprache finden musst oder deinen Purpose und deswegen einfach mal loslegen, genau, und dann wird es schon werden, hoffentlich.
Ich habe in einem meiner ersten Podcasts, also 2018 habe ich diesen Podcast gestartet und einer der ersten war der Sacha Klein, der hier auch die Connection hergestellt hat und der erzählte die Story, ich erinnere mich noch ziemlich genau, dass er eigentlich gar nicht vorgehabt hatte, zu gründen und unternehmerisch tätig zu werden. Aber ich meine, dass du ihm Mut gemacht hast, so war die Story, glaube ich, das zu tun und auch zu sagen, ich unterstütze dich auch, wo ich kann. Und das finde ich halt interessant, weil nicht jeder hat ja so diesen Plan, ich werde jetzt irgendwie Unternehmer, schon gar nicht in Deutschland. Das ist ja nicht unbedingt das große Narrativ hier. Und deswegen interessiert mich natürlich, wie machen wir vielleicht auch Mut, dass mehr Leute sich das trauen? Was kannst du da teilen?
Also es ist ein wichtiges Thema, aber auch ein komplexes Thema, weil es, glaube ich, immer total von vielen Lebensfaktoren abhängt. Ich versuche es mal so. Die erste Frage, die man sich, finde ich, immer stellen sollte, ist, soll ich eigentlich jung gründen oder soll ich alt gründen? Also wenn jetzt jemand hier zuhört und über 50 ist, versus jemand, der zuhört, der über 20 ist, wann ist denn der perfekte Zeitpunkt zu gründen? Und das ist spannend, weil ich finde, wenn du jung bist, spricht total viel dafür zu gründen. Bei meinem Müsli, wir haben in WGs gewohnt und so, ne? Du hast noch nicht so einen Overhead, du hast vielleicht noch keine Hypothek oder das Leben schreibt ja auch unschöne Kapitel. Es gibt ja alle möglichen Dinge, die Menschen so in ihrem Leben passieren und die beeinflussen ja auch sowas total. Jetzt, wenn du älter gründest, hast du vielleicht nicht mehr diese Leichtigkeit, aber zum Beispiel eine amerikanische Studie zeigt ziemlich klar, je älter die Gründerinnen und Gründer, desto höher ist die Erfolgswahrscheinlichkeit für ein Startup. Ja, was mache ich jetzt? Und wie fördern wir das, die Menschen so? Ich ziehe da so drei Lehren draus. Das erste ist, was ich teilen kann, glaube ich, den perfekten Zeitpunkt gibt's nicht. Und es muss auch nicht jeder gründen. Ich habe mich immer schwer getan, immer noch mit dem Wort Unternehmer. Ich finde, Unternehmer klingt, ist ein tolles Wort. Also ich mag was damit, dass Menschen was anpacken, aber das ist so bedeutungsschwanger.
Zu groß.
Genau. Deswegen bin ich mal so, würde ich jetzt jemanden, den ich so dahin schubsen will, immer sagen, willst du dich nicht selbstständig machen? Ja, das klingt erstmal ein bisschen weniger crazy vielleicht.
Ja, ja.
So, das Zweite ist, was auch, glaube ich, auch wichtig ist, dass es muss nicht jeder gründen. Ja, das ist, weil Gründen ist total schön, aber das ist schon auch gerade mental zum Beispiel echt ein Stresstest, ja, weil es ist ja so eine Achterbahnfahrt. Es geht ja leider nicht immer nur bergauf.
Und du weißt nie, ob jetzt gleich eine Kurve kommt oder ob ein Looping kommt.
Ja, ganz genau. Aber das Dritte ist, und das ist, glaube ich, mein wichtigster Gedanke, damit man die Leute vielleicht so ein bisschen dazu animiert, ich mache das jetzt schon länger und das macht mir auch total Freude, aber ich habe immer noch genauso die schlaflosen Nächte, ich habe immer noch die gleichen Selbstzweifel, ich habe immer noch genauso viele Dinge in mir, die mir sagen, du bist nicht gut genug oder so. Also das geht nie weg und ich glaube, das ist wichtig, das anzuerkennen, weil manche Leute haben das vielleicht nicht, aber ich glaube, die meisten Leute haben das schon, weil man begibt sich auf so eine Reise und die hat auch viele negative Aspekte, aber man darf halt dafür eine eigene Idee verwirklichen und das finde ich sehr, sehr schön.
Ja. Was hat euch denn geholfen, mit meinem Müsli so erfolgreich zu werden?
Naja, das Dekonstruieren 10, 20 Jahre später ist natürlich immer leicht. Ne? Dann kann man sagen, ja. Also zum richtigen so. Ich glaube, ein paar Aspekte mal so schlaglichterartig rauskam. Das erste ist Timing. Also ich glaube, dass halt nicht 5 andere Startups vorher individuelles Müsli gemacht haben, war super.
Ja.
Zweitens, ich glaube, dass 3 Studenten eine Müsli-Firma gründen, Anfang der, oder 2007 war das dann, aber noch relativ Anfang der 2000er, das ist einfach eine gute Story. Das ist eine Story, weil die resoniert mit den Hatern, oh, so eine Kackidee, die resoniert aber auch mit Leuten, die das irgendwie witzig finden. Das heißt, die hat so Kneipenpotenzial. Ja, die erzählt, ich habe sowas Verrücktes heute gehört. So, und das war eben für uns auch gut. Und drittens, glaube ich, haben wir auch wirklich ein gutes Produkt gemacht. Ja, das hatte auch einen Markt, ja, weil heute, wenn ich zum Beispiel bestimmte Ernährungsanforderungen habe, ich habe ja heute ganz andere Supermarktregale als vor 20 Jahren. Ja, also heute kann ich aus 4 Arten Mandelmilch auswählen. Damals muss ich dankbar sein, wenn ich überhaupt eine Mandelmilch außerhalb des Reformhauses gefunden habe. Und ich glaube, was wir eben gemacht haben, wir haben PR sehr, sehr gut genutzt damals. Also was heute auch noch eine große Rolle spielt, aber sich natürlich über Social Media und so anders ausdrückt. Und ich glaube, dass wir eben wirklich auch sehr hart dafür gearbeitet haben, was da rausgekommen ist. So viel und ständig und aber dann kommen diese, und dann das Ganze ruht auf so einem Fundament noch von Timing, Glück, einfach Momentum, das kannst du ja auch alles nicht kontrollieren. Und deswegen, da muss einfach viel zusammenkommen, dass sowas klappt. Wie gesagt, eine Gleichung mit vielen Variablen, aber Ich bin dankbar, dass wir, ja, dass wir das erleben durften. Das war richtig, also natürlich ein Wahnsinnskapitel.
Was würdest du denn rückblickend sagen, war ein großer Fail?
Also ich bin immer, wir hatten jetzt nicht so ein Fail in dem Sinne von, wo man so ein Instagram-Reel beginnen würde mit und dieses Thema hätte uns beinahe die Firma gekostet. Tüde, zoom in und dann geht das Reel los. Aber halt lauter Kleinigkeiten von, wie finanzierst du sowas? Wie schaffst du es überhaupt? Das Schwierige bei einem Startup ist ja nicht immer nur das Startup zu finanzieren, sondern auch sich selbst zu finanzieren. Wie komme ich klar mit gar nichts oder dann später 1.000 Euro brutto oder so? Also das ist alles diese ganzen kleinen Herausforderungen. Wie schaffe ich es, wenn 5 Leute gleichzeitig in Semesterferien haben und sie sind und wir haben nur studentische Aushilfen, trotzdem mit der Produktion nachzukommen? Was machst du, wenn die wichtigste Palette an den falschen Kunden geht und morgen ist das Event?
Habt ihr auch gehabt.
Diese Dinge passieren ja die ganze Zeit, die ganze Zeit. Ja. Und ich glaube, das ist so, warum ich so ein Advokat bin für mit anderen Gründen, weil du bist ja wie so eine Sinuskurve und das Coole ist,
du holst dich wieder runter, ja.
Genau, aber die überlagern sich eben nie, ja, sondern wenn der eine hier ist, ist der andere hier und sagt, hey, jetzt komm schon, das ist doch nicht so. Und deswegen, ja, also da sind 1.000 Fuck-Ups passiert, könnten wir einen ganzen Podcast dazu machen, irgendwas ist ja immer, aber ja.
Wichtig ist, wie man damit umgeht,
genau,
ne? Wie man auch intern damit umgeht.
Genau, und dass du schon, also, weißt du, jedes Startup wird irgendwann abgemahnt zum Beispiel, dass du einfach das Glück hast, dass du zum Beispiel dann Menschen auf der Gegenseite hast, die du einfach mal anrufen kannst und sagen kannst, naja, das war jetzt keine Absicht, ach so, ja, ist nicht so. Aber du kannst ja auch eine voll blöde Klage, also deswegen, du musst schon auch immer einfach Glück haben, aber, und dann gibt es so diese Leute, die sagen, ja, das Glück kann man auch erzwingen und so, ja, das stimmt schon, aber ein Startup hat doch viele Faktoren, die du, glaube ich, nur beeinflussen kannst. Was du, glaube ich, beeinflussen kannst, ist so, was gibt es auch ein Buch, Angela Duckworth heißt sie, glaube ich, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, Grit heißt es, also so dieses so Durchhaltevermögen.
Ja.
Und da sagt sie, das ist ein super wichtiger Erfolgsfaktor bei Startups. Und das glaube ich eben auch, dass wenn es halt am Anfang nicht so gut klappt, musst du halt möglichst lange dabei bleiben. Aber das sagt sich halt immer so leicht, ja. Und das hängt halt sehr, sehr stark von der individuellen Lebenssituation ab und von den familiären Voraussetzungen und so weiter. Also, da will ich mir nicht anmaßen, den Leuten zu sagen, ja, dann musst du halt einfach länger machen, sondern gründen ist halt immer Risiko, aber es kann auch sehr, sehr erfüllend sein.
Aber dieses Grit oder dieses Durchhaltevermögen, das hat ja auch mit Resilienz viel zu tun. Also, wie gehe ich mit den Widerständen um? Ich habe mal 2012 und 13 bei einem Software-Startup hier in Rostock gearbeitet. Wir haben einen Homepage-Baukasten gebaut, nach dem Vorbild von Jimdo. Nur halt kleiner und nischiger für Gründer und Selbstständiger. Und hatten CMS gebaut und das hieß Siteflash. Ich habe mir den Namen nicht ausgedacht, so hieß das Ding aber. Und dann flatterte irgendwann ein Brief rein, ich weiß das noch genau. Und der war von einer Anwaltskanzlei, die Adobe vertreten hat, die uns abgemahnt haben, das Ding darf natürlich nicht mehr so heißen, weil Adobe Flash und so weiter und so fort. Das war für uns natürlich eine Riesenkatastrophe, weil alles fertig war, um rauszugehen mit unserem CMS Siteflash. So was machst du jetzt, ne? Und dann gibt's wahrscheinlich die sagen, Leute, leck mich am Arsch, das haut alles nicht hin. Und dann gibt's wiederum die sagen, okay, dann müssen wir jetzt halt schauen, was wir machen und dürfen uns jetzt nicht komplett abbringen lassen, auch wenn es wahrscheinlich immer wieder Momente gibt, wo man echt in Zweifeln kommt.
Ja, klar. Also gerade diese juristischen Themen, die hast du immer irgendwann eigentlich. Und die sind ja auch völlig legitim, weil wenn da jemand eine Marke hat, ja, dann sagt, ja, ja. Moment mal. Du kannst aber ja nicht alles vorher prüfen. Das ist ja immer eine Budgetfrage. Also genau. Aber die passieren einem ja im Berufsleben so auch. Also wenn du jetzt irgendwie eben an der Softwarefirma arbeitest und du bist da jetzt der Head of Legal oder die Head of Legal, da musst du dich ja auch drum kümmern. Also dann fühlt sich das vielleicht nicht wie deins an, aber trotzdem gehst du damit ja verantwortungsvoll um. Und ich glaube, Gründen ist einfach, das habe ich für mich total erkannt, das ist kein spezieller Skill oder das ist einem, glaube ich, auch nicht in die Wiege gelegt. Für mich war einfach wichtig, ich brauchte mal 2 Freunde wie Hubertus und Philipp, die mir in Anführungszeichen diese Welt mal gezeigt haben, dieses Mandat gegeben haben, die mir gesagt haben, das ist ein Berufsweg, das kann man machen. Das ist auch nicht, das ist kompliziert, ja. Aber das ist nicht so kompliziert, dass man es nicht hinkriegt. Da gibt's ein Gewerbeamt und da geht man hin und dann meldet man das an und so weiter. Also, und das war toll, dass ich das in meinem Leben so früh hatte, weil das mir halt genau zum richtigen Zeitpunkt, so fertig mit dem Studium, super risikoaffin, dann gedacht habe, oh ja, cool, let's do it. Und ja. Das, auch das kannst du halt wieder nicht beeinflussen. Dann sind wir beim Glück und beim Timing.
Habt ihr euch über Unternehmenskultur Gedanken gemacht?
Ja, klar. Also die, auch bei Kultur ist es aber natürlich so, dass das, oder natürlich, also ich glaube, wichtig für mich als Erkenntnis war, ein Unternehmen skaliert in seiner Kultur und seiner Komplexität, die ja nicht linear. Damit meine ich, dass man relativ so treppenstufenartig, finde ich, immer so neue Stufen erreicht in jeder Hinsicht,
ja.
Aber meistens selber schon eine Stufe weiter ist und dann zurückkommt und sagt, oh, Moment mal, ja, so. Und da sind wir, glaube ich, auch genau die gleichen Wege wie fast alle Startups gegangen. Plötzlich bist du zu 100 und du sitzt nicht mehr in einem Büro. So, was machst du denn jetzt? Wie geht es denn? Und welche Erfahrung hast du überhaupt? Und dann durchläuft man so verschiedene Entwicklungsstufen, ob nach Frederic Laloux oder nach anderen Entwicklungsforschern. Und wir haben uns da sehr viel Gedanken drüber gemacht. Aber da ist man ja nie fertig. Also ich glaube, das ist ja nicht binär. Nee. Da bist du ja nicht 0 oder 1. Ja? Und was ich immer total, also ich glaube, behaupten vielleicht viele Menschen von sich, aber ich glaube, Empathie ist was ich mir auf die Fahne schreiben würde, dass ich aber eben auch viel mit mir über andere Menschen Gedanken mache. Und ich habe auch gelernt, du kannst auch in der Unternehmenskultur nicht jeden mitnehmen oder jede mitnehmen. So du machst halt was und dann hoffst du, dass
du hast halt möglichst viel. Du hast halt einen Kurs, ne?
Ja, genau.
Den du fahren willst. Und entweder die Leute, die an Bord kommen, wollen den Kurs mitfahren. Wenn jeder jetzt einen anderen Kurs vorschlägt, wird es halt schwierig.
Ja. Aber mein Müsli war, würde ich sagen, schon sehr eine offene Kultur, eine familiäre Kultur. Das sagen, glaube ich, viele GründerInnen über ihr Unternehmen. Und da gibt es bestimmt auch Leute, die dann sagen, naja, du warst nicht mehr für mich erreichbar die letzten 3 Jahre oder das Schwere. Aber ich bin schon, traue ich mich auch sagen, ich glaube, ich bin schon stolz auf die Kultur oder auf das Unternehmen, das wir da gebaut haben.
Ja. Und es wird ja auch nach wie vor bis heute immer so zitiert, wenn es um erfolgreiche Startups und Gründung geht. Weil natürlich Software-Startups sind immer so die eine Sache, aber manchmal sind ja die anderen viel interessanter, bei denen es um Dinge geht, die man auch mal anfassen kann oder die man sogar essen kann. Ich habe ja auch schon einige Food-Startup-Gründer zu Gast gehabt, zum Beispiel Fuji, auch aus München. Kennst du die zufällig? Die haben so einen Automaten, den kannst du dir in die Company stellen, wenn du keine Kantine hast. Und dann kannst du quasi also wirklich auch nachhaltig produziertes Essen bestellen in eine App und dann kommt das quasi aus dem Automaten so ein bisschen Raumschiff Enterprise-mäßig. Hab
ich bestimmt schon mal gesehen, aber ja.
Ja, also gibt coole Sachen.
Ja, ja, voll.
Und dann erzähl mal, wie es bei dir weiterging. Mein Müsli war ja quasi auch nur der erste große Story-Baustein.
Na, ich hatte dann, ich bin aus meinem Müsli rausgegangen 2019, weil ich einfach so Bock auf die Spanplatte habe. Ja, also ich mag einfach, das, was mich antreibt, ist so Sachen von null an bauen. Und dann hatte ich das Glück, dass ich einem Freund, Joko Winterscheid, durfte ich helfen, so seine Schokoladenvision auf die Straße zu bringen.
Schokoladenvision.
Also der hatte,
ja auch
Joko wollte sklavenfreie Schokolade machen, macht er auch heute noch, Jokolade. Und ich durfte da halt, was man über Joko, glaube ich, wissen muss, ist, dass Joko einfach selber ein sehr guter Unternehmer ist. Ja,
das wissen, glaube ich, längst nicht alle. Also man weiß ja, dass er investiert, schon seit einer ganzen Weile. Also ich kenne ihn nicht persönlich, aber Paul Ripke hat ja mit ihm eine ganze Zeit diesen Podcast gemacht, Alle Wege führen nach oben. Und ich kenne halt Paul und deswegen weiß ich so ein, zwei Sachen. Aber dass der da so richtig unternehmerisch drin ist, wusste ich auch nicht.
Nee, einfach, das Skillset ist, weißt du, und das deswegen glaube ich, konnte ich da unterstützen, indem ich halt operative Arbeit, wir waren dritter Freund noch, Olli war auch dabei, konnten das so auf die Straße bringen, aber ich hatte eben ein paar, also bei Jokolade ist ja auch ganz normal, ne, das ist halt so, das heißt ja schon so, das ist ja voll wichtig, das ist auch so seine Vision und deswegen bin ich voll froh, dass er das so cool fortschreibt und ich hatte aber dann einfach den Drang in mir, es gab so mehrere Projekte, die ich einfach unbedingt nochmal die ich nochmal umsetzen wollte. Und eine Sache, die mich einfach nicht losgelassen hat, über viele Jahre schon, ist alkoholfreies Bier. Das klingt so bescheuert, weil das ist so, das ist jetzt kein Thema, wo die meisten Leute sagen, ich wache nachts auf, weil ich an alkoholfreies Bier denke. Aber ich hatte so eine Leidenschaft für dieses Produkt. Ja, und so hat sich dann...
Weil du einfach auf der Suche warst nach einem guten und es nicht gefunden hattest?
Ja, ich glaube, genau. Also es ist ja oft so, dass man am besten ist ja, wenn du als Gründerin oder Gründer dir eigentlich das Produkt machst, das du selber gerne trinken willst oder konsumieren willst.
Ja, klar.
Und ich, obwohl es so einen großen Markt gibt, habe ich gesagt, also ich bin noch nicht hundertprozentig happy, ich habe noch nicht mein Lieblingsbier gefunden und die Kategorie hat ja auch super wenig Liebe bekommen in Deutschland in viele, viele Jahre.
Das so künstlich hochgejazzt zuletzt, ne?
Ja, oder es war halt so ein Produkt, das musste man halt auch, aber es war, das hatte man halt, aber das, unsere Gesellschaft und ihr Verhältnis zu Alkohol transformiert sich ja auch gerade radikal, ja, so.
Das, wird ja weniger getrunken, ne? Weniger
Alkohol. Also die jungen Leute vor allem, genau. Und, ja, und deswegen hat sich dann nach Jokolade, war ich mit Moritz Fußball spielen und Moritz ist auch ein alter Unternehmerfreund und wir saßen im Biergarten, da habe ich gesagt, ja, ich gibt so viele Dinge, über die ich nachdenke, ich genieße es zum Beispiel total in der Uni zu arbeiten, ich habe das zweite Buch geschrieben, das erste zusammen mit den Mamüsli-Mitgründern und überlege auch da, aber und gründen, ja, da gibt's so ein paar Ideen, dann haben wir so, wie das halt so ist, so Ideen hin und her und plötzlich beide so gleichzeitig irgendwie alkoholfreies Bier, so cool, lass mal drüber nachdenken und ja, das machen wir jetzt seit, also wir arbeiten da schon ziemlich lange dran, aber so richtig operativ auf dem Markt sind wir seit dem 1. Oktober 2024.
24, genau. Ja.
Also zum
ich durfte es ja schon probieren. Vielen Dank. Ihr habt mir ja schon in Vorbereitung auf diesen Podcast ein paar dieser leckeren Zero Labs Flaschen zugeschickt. Mir hat es auch wirklich sehr gut geschmeckt und ich habe auch schon viel probiert, weil ich habe die Angewohnheit, immer im Januar auf Alkohol zu verzichten und dann probiere ich mich immer so ein bisschen durch die Regale, was es da so Neues gibt. Und es gibt nicht so viele gute. Mir gefällt zum Beispiel noch das Störtebäcker Atlantic Ale alkoholfrei ganz gut, aber das ist am Ende auch eine Geschmackssache. Mich interessiert aber, wie ihr auch also innovativ daran gegangen seid. Ihr konntet ja nicht das tausendste alkoholfreie machen, sondern ihr hattet natürlich auch die Idee, da was Neues zu machen. Nicht nur was das Marketing angeht, worauf wir gleich nochmal kommen. Auch der Name ist ja schon sehr ungewöhnlich für ein Bier. Aber natürlich auch, was das Produkt angeht. Wie seid ihr da vorgegangen?
Also erstmal ist es, glaube ich, so, dass du musst das Rad nicht immer neu erfinden, aber du solltest ja schon, wenn wir über Positioning im Marketing reden, du musst es ja schaffen, dass deine Marke einen bestimmten Teil des Gehirns einnimmt, dass irgendwie klar ist, da steht die. So, wenn ich an Volvo denke, ja, denke ich an skandinavisches Design, an Sicherheit, an so. Und all diese Werte willst du irgendwie verankern.
Und das an Slattern.
Genau, du brauchst irgendeine Eigenständigkeit. Was uns bei ganz vielen Bieren jetzt mal rein von der Produktseite gefehlt hat, war, wir wollten, so sieht das aus, ne, und dann steht auch vorne drauf, wir wollten ein Bier mit 0,0% Alkohol, das auch keinen Zucker hat und noch kalorienarm ist. Also, dass du es halt wirklich so wegtrinken kannst und nicht denkst, jetzt verzichte ich auf den Alkohol, aber dafür ballere ich mir total viel Zucker rein. So.
Ja.
Und dann wollten wir aber, dass das trotzdem eben nicht schmeckt wie so ein Kompromiss, sondern schmeckt wie ein Upgrade, dass du denkst, so, cool. Und das sollte sich auch selbst, ich muss aufpassen, dass ich jetzt nicht in so ein Marketing-Sprech verfalle, aber das sollte sich selbstbewusst anfühlen. Deswegen ist das auch rosa. Also, dass das einfach, dass du das trinkst und nicht das Gefühl hast, ich kriege jetzt so die zweite Wahl, das alkoholfrei, sondern du denkst, nee, das ist so my choice, ja, ich will alkoholfrei trinken.
Es sieht gar nicht aus wie Bier, wie man es kennt auf den ersten Blick, genau durch die Farben und, man würde fast, wenn man es nicht kennt, würde man fast denken, das ist irgendwie irgendwas mit Energie, mit, vielleicht sogar mit Mate oder so, und dann guckt man hin und hat einen Aha-Moment.
Und aus den 40 Millionen Bundestrainern, bevor jetzt das nächste Fußballturnier weitergeht, sind dann 40 Millionen Bier-Marketing-Experten geworden, die mir, also es sind immer nur Männer, die mir dann schreiben auf Instagram oder LinkedIn, und die sagen natürlich, wir machen also gerne dann, ja, das ist doch totaler Bullshit, ja, das muss anders heißen, warum heißt es nicht Zero Bräu, warum? Aber das finde ich Quatsch, weil du willst die Nadel sein und nicht der Heuhaufen. Ja, wir wollen Bier anders machen. Bier muss nicht, weil auch die neue Generation, viele Menschen in meinem Ü40-Alter trinken ja Bier, weil sie mit Alkohol sozialisiert wurden. Dann sagen sie, oh, jetzt muss ich weniger Alkohol trinken, als trinke ich alkoholfreies Bier. So, aber junge Leute haben da ja oft eine ganz andere Herangehensweise und sagen, ah, geil, alkoholfreies Bier ist ja interessant. So, und die haben ja gar nicht diese ganzen, nennen wir sie mal Vorurteile, wie ein Bier auszusehen hat oder so. Und so haben wir angefangen, aber das, was man über Zero Labs noch wissen muss, das verkaufen wir online. Wir fangen jetzt auch in den ersten Offline-Läden an, aber das dauert eben immer, bis man da, wir sind nur zu zweit, wir haben noch eine Kollegin und machen das eben gebootstrapped, wie wir in der Startup-Sprache sagen. Das heißt, wir haben jetzt nicht Unmengen an Venture Capital eingesammelt, sondern glauben, wir möchten erstmal ganz viel ausprobieren können und möchten ganz flexibel sein, wie so eine Art Schnellboot. Und ja, das machen wir. Es ist wahnsinnig viel Arbeit, aber es macht Bock.
Ja, ja. Ein Freund von mir hat auch mal eine Biermarke auf den Markt gebracht, und zwar Gude, das ist so ein hessisches Bier. Das hat er auch mit einer großen hessischen Traditionsbrauerei gemacht. Also ich habe früher mit ihm Musik gemacht, so im Rap-Bereich. Und da wurde natürlich auch immer schon Bier getrunken. Und der sagte dann, das wäre doch eigentlich ganz cool. Und dann hat man es gemacht und auch andere Flaschengröße, also ein bisschen für den heutigen Kontext gemacht. Und ich finde es ja schön, wenn Produkte sich auch mal ein bisschen weiterentwickeln dürfen. Aber man braucht erstmal die Aufmerksamkeit. Ja. Und da sind wir nämlich dann schon beim Thema Marketing. Da bist du ja auch ein ziemlicher Fuchs mittlerweile drin, ne? Also du kommst aus Jura, Entrepreneurship, Marketing. Das scheinen so deine drei großen Hashtags auch zu sein. Aber lass uns mal ein bisschen über Marketing sprechen.
Naja, also genau, und das Jura-Hashtag, ich glaube, das verschwindet immer. Also ich kann schon immer noch einen Vertrag lesen, ja, aber es gibt definitiv da draußen ganz viele bessere Juristinnen und Juristen als mich. Was ist bei einem Produkt wichtig? Also ich glaube, du musst auffallen und du brauchst bestimmte Werte oder so, die die Menschen mit deinem Produkt verbinden. Und dann hast du immer noch Produkte, die einfach nur ob ihrer Lage oder so funktionieren. Wenn ich eine Eisdiele direkt am Bodensee am schönsten Eck mache, dann brauche ich, glaube ich, nicht viel machen. Ja, dann ist natürlich cool, wenn das Eis Bio ist und so, aber da strömen die Leute sowieso hin. Ich brauche halt dann ein gutes Pricing und guten Service. Und wenn ich irgendwie ein Grundnahrungsmittel verkaufe, dann muss ich halt schauen, wenn ich Mehl verkaufe, irgendwann braucht das mal jeder. Beim alkoholfreien Bier ist es so, es gibt ein paar Leute, die da vielleicht widersprechen würden, aber Bier ist jetzt kein Grundnahrungsmittel. Ja, wie positioniere ich das? Und was wir glauben, ist, da erzähle ich jetzt nichts Neues, ist aber, du musst eine Story erzählen. Die Menschen connecten lieber mit uns als mit einfach nur erstmal dem Produkt. Aber was der schwierigste Spagat ist bei Zero Labs für mich als Marketeer und auch für Moritz, der genauso für sich für Brand und Marke interessiert. Du willst auf der einen Seite ein super hochwertiges Premium-Produkt sein, weil das spricht uns auch an, die Ästhetik, die sich hinter solchen Produkten verbirgt. Gleichzeitig hast du auch kein Budget, um die ganze Zeit solche Sachen zu produzieren, aber gleichzeitig willst du auch super authentisch und nahbar sein. Und wie kriegst du das gut zusammen? Und das ist was, wo ich glaube ich, diesen Everest, den besteige ich gerade zusammen mit Moritz. Also da zu gucken, wie kriegen wir das so hin, dass es eben connected, aber gleichzeitig du auf den Instagram-Feed gehst und sagst, boah, ist ja ein richtig hochwertiges, cooles Premium-Produkt. Ja, so.
Und das Social Media scheint nämlich sehr, sehr wichtig zu sein, um auch eine gewisse Community aufzubauen, ja?
Ja, weil total.
Ihr erzählt ja auch diese Stories in diesen kurzen Videos. Also wer seid ihr? Warum macht ihr das? Wie geht das? Und da hat man ja auch die Möglichkeit, bestenfalls virale Effekte zu erzielen, sodass Leute das mal ausprobieren.
Ja, oder zumindest, dass du auch also im ersten Schritt mal Objections, ja, die Menschen vielleicht haben, so, wer sind die Typen überhaupt, was ist das für eine Brand, die kannst du vielleicht erstmal beseitigen. Und du sagst, die gibt's ja wirklich, die können reden, ja, die sind nett. Und du kannst auch, ich glaube, wichtig ist uns doch allen, wir haben so eine große Auswahl an Produkten, aus denen wir eben täglich auswählen können. Wir brauchen, und so viele Marketingbotschaften, die auf uns niederprasseln, wir brauchen, glaube ich, bestimmte Trigger und Verbindungen zu den Produkten. Wie gesagt, nicht bei jedem Produkt. Ich muss nicht bei jeder Butter ganz klar wissen, was ist die Story hinter dieser Butter, aber trotzdem gibt es Produkte auch im Bereich Butter, die mich schon, wo uns dich vielleicht auch das Marketing seit Jahrzehnten begleitet, also können wir gar nicht anders als an so diese Produkte denken. Und bei Zero Labs ist aber so, ich würde mal sagen, wir lernen halt in Public, ja. Es gibt auch viele Reels, die ich mache auf Instagram, wo ich mir danach denke, boah, Digga, das war jetzt echt peinlich, ja, die ich dann auch nach ein paar Tagen wieder archiviere, weil ich mich selbst nicht ertrage. Aber das ist, finde ich, glaube ich, das Wichtige, weißt du, sich nicht zu doof sein, einfach Sachen auszuprobieren, zu machen und nicht zu glauben, dass man sofort die perfekte Markensprache gefunden hat. Und das, der Kack ist halt, man guckt sich dann Accounts an mit 100.000 Followern, die es seit 5 Jahren gibt, wo vielleicht 2 Leute sitzen, die nichts machen, außer ästhetische Reels filmen und sagt dann, oh, warum sehe ich nicht so aus? Aber das ist ein Prozess und es dauert. Und ich bin echt happy, was wir bis jetzt erreicht haben. Aber wir wissen, da kommen noch viele weitere Monate harter Vertriebsarbeit auf uns zu, bis das wirklich da ist, wo es sein muss.
Ihr braucht doch eigentlich nur mit Influencern arbeiten.
Überhaupt kein Problem, ja. Nein, auch das ist natürlich, das stimmt, klar, das, aber auch das ist halt, wir sind wirklich budgetär, ja, wir sind gute Sparer, wir beiden.
Das wird ja nicht günstiger dadurch, ne, wenn man mit Leuten arbeitet, die eine große Reichweite haben, das kostet halt auch viel Geld dann.
Genau, und ich glaube, es hilft halt, wenn du, also du solltest, finde ich, erst so ein ganz klares Verständnis haben, wer du als Marke bist. Ja, und wir lernen da auch noch, ich meine, wir machen das jetzt gerade mal ein halbes Jahr, wir lernen auch wirklich noch, wer sind jetzt wirklich unsere Kundinnen und Kunden? Warum spricht die das an? Wer sind eigentlich die WiederkäuferInnen? Warum machen die das? Was gefällt denen an dem Produkt? Wie sind die drauf aufmerksam geworden? Und mit diesen ganzen Erfahrungen kann man ja dann ganz anderes Marketing machen, aber man denkt eben immer, man geht an den Start und es ist alles perfekt, aber das ist Quatsch und das erwarten, glaube ich, auch die Leute nicht. Die erwarten aber, dass du nahbar bist im Idealfall, ja, beziehungsweise es gibt ja auch Brands, die das komplett anders bauen, Fashion-Brands, die so unnahbar sind, dass sie genau deswegen irgendwie so attraktiv sind, aber das kann ich gar nicht. Also das ist gar nicht das Marketing, das ich kann, das können andere besser.
Wann ist dein Arbeitstag erfolgreich?
Also das ist tatsächlich sehr profan. Ich plane meinen Arbeitstag, ich mache so ein Check-in mit den 3, 4 wichtigsten To-Dos und da stehen meistens so diese Eat the Frog Sachen drauf, so diese, die wirklich nicht cool sind. Und wenn ich die abgehakt habe, dann ist richtig cool. Wie bei den meisten Menschen schaffe ich davon meistens nur 50%, weil ich mir zu viel vornehme oder irgendwo links abbiege im E-Mail-Account und dann nicht mehr zurückfinde. Aber da habe ich jetzt auch mittlerweile gelernt, da gütiger zu mir zu sein, zu sagen, das geht allen so. Also, aber ich glaube, wenn ich wirklich ganz profan mich diese Dinge abhake, dann bin ich schon mal innerlich zen. Hm.
Hast du irgendwie Hacks, die dir helfen, richtig produktiv zu sein? Tools, Methoden, Uhrzeiten?
Es gibt 3 Dinge, die ich predige, aber selber nie richtig umsetze. Das erste ist, das Handy muss aus dem Raum. Das zweite ist, man sollte den Tag eben fokussiert mit einem Check-in beginnen und mit einem Check-out beenden. Und man sollte seine E-Mail-Programm nicht als To-Do-Liste nehmen, sondern dafür Blöcke bauen. Ich glaube, das wissen wir alle. Da die Disziplin zu haben, das immer so zu machen, ist schwierig. Aber ich glaube, das sind so meine wichtigsten Dinge.
Sagen wir mal, wir treffen uns in einem Jahr wieder. Worüber reden wir dann?
Da sprechen wir nur noch Englisch, weil Zero Labs so eine internationale Brand geworden ist. Nein, aber
der Name passt ja schon mal.
Wir glaube ich, sprechen darüber, in welche Richtung Zero Labs sich weiterentwickelt hat. Bleibt Zero Labs eine reine Bierbrand oder ist es total interessant, dass wir auch vielleicht funktionalere Getränke machen oder schreiben wir Bücher darüber, wie man eine Getränkemarke macht. Es gibt ja 1000 Möglichkeiten, die du machen kannst und alles hat ja Vor- und Nachteile. Wenn du super fokussiert bleibst, ist es halt geil, ne? Also, weil du total, alle kennen dich halt genau für das. Wenn du breiter wirst, kannst du mehr Leute ansprechen, aber deine Ansprache ist halt schwächer. Aber das ist, glaube ich, dann führen wir ein Gespräch darüber, wie sich unsere Produktpalette vielleicht erweitert hat, unser Vertriebsgebiet, unsere Kundenbasis, unser Team und wie sich das jetzt anfühlt. Ich glaube, das ist die realistischste Aussage.
Wie interpretiert ihr das Thema Nachhaltigkeit für euch? Würde mich noch interessieren.
Also ich glaube, das Wichtigste ist zu verstehen, dass Nachhaltigkeit immer jetzt mittlerweile ein Bestandteil jedes Startups sein muss. Also du kommst ja gar nicht mehr, du kannst ja nicht einfach nur noch Wahrscheinlich außer du bist im absoluten so Billigsegment und da kannst du das ignorieren. Aber Bier ist ja per se ein Bayern gebrautes Bier mit regional schon mal ein sehr nachhaltiges regionales Produkt. Aber auch da können wir, glaube ich, dann immer besser werden. Und bei Mermüsli habe ich aber zum Beispiel gelernt, eins meiner Lieblingsbeispiele war die Aluminiumbeschichtung der Dose. Also Mermüsli wird in der Dose verkauft und die war früher Aluminium beschichtet. Und das ist jetzt nicht mehr so, weil über viele, viele Menschen haben da so lange dran gearbeitet, bis da eine geile Membran reinkam, die jetzt einfach ein ganz anderes Nachhaltigkeitsprofil hat. Was ich aber auch gelernt habe, ist, du musst überhaupt mal anfangen, ja, mit deinem Business und dann kannst du unterwegs nachhaltiger werden. Und deswegen, mir fallen tausend Sachen ein, wo wir von B Corp-Zertifizierung, die ich gerne mal machen würde, bis viele andere Dinge, wo wir, glaube ich, cooler, besser, toller werden wollen. Aber per se, glaube ich, sind wir schon gut aufgestellt mit einem regionalen Bier. Aber ja, gibt immer viel, was du machen kannst. Aber leg erst mal los, das ist immer mein Tipp. Und versuch dann unterwegs immer nachhaltiger zu werden. Das würde ich, glaube ich, allen mitgeben wollen.
Was oder wer inspiriert dich?
Ach du, ganz viel. Also was mich aber so am meisten inspiriert oder auch mir am besten tut, auch für mich, sind Bücher. Ich lese wahnsinnig viel. Ich lese total viel Belletristik auch, weil ich finde, wenn du immer nur Sachbücher liest, das ist auch totaler, also für mich ist das Quatsch, ne, weil du, dein Gehirn kommt nie zum Abschalten und Inspiration kommt halt aus den unterschiedlichsten. Und Bücher ist schon so eine meiner tollsten Inspirationsquellen, genauso wie Musik. Also das sind zwei Sachen, die mich immer schon begleiten und die denknotwendig zu meinem Leben gehören.
Kannst du denn noch ein Buch mit uns teilen? Eins hast du ja vorhin schon angesprochen, aber hast du noch eins, egal worum es geht, was du mit uns teilen kannst?
Okay, ist immer schwierig, wenn du Buchfreunde fragst, welche Bücher empfiehlst du? Ja, dann geht natürlich so eine Welt auf, aber ich versuch's mal. Also ein Sachbuch, das ich wahnsinnig empfehlen kann, wenn man sich öfter überfordert fühlt und so das Gefühl hat, das Leben ist schnell und das hat mir Moritz mal empfohlen, das ist 4000 Weeks von Oliver Berkemann und das ist so ein Buch, das habe ich erst gelesen und dachte so, ja, okay. Dann habe ich es nochmal gelesen und dann war es so, wow, also was ist denn das für ein Buch? Und es geht eigentlich darum, wie begrenzt unsere Lebenszeit ist und dass bestimmte Dinge wie das Gefühl von Überforderung, das Gefühl, jetzt wirklich fertig zu sein und dann, die sind sehr, sehr unrealistisch für die meisten Menschen. Und damit kann man, damit lernt man dann sehr, sehr gut umzugehen tatsächlich, wenn man dieses Buch gelesen hat. Und das hat mir wirklich wahnsinnig weitergeholfen. Und ansonsten finde ich, es gibt so viele tolle Bücher. Und was eine einfache Korrelation ist immer, je weniger Screentime man hat, desto resilienter, weil du vorher Resilienz angesprochen, ist man meistens. Das heißt, egal was jemand gerne liest, ob Krimis, ob irgendwie saukomplexe Literatur, die Klassiker, ich finde, da steckt ganz viel drin. Und Belletristik gibt's ja auch so viel. Ich habe über Dune gerade mit einem Freund gesprochen. Ist immer noch ein Buch, das mich total kickt. Wenn es nicht so lang wäre, würde ich es gleich wieder lesen. Und ja, das ist das Schöne an Büchern. Das ist einfach eine ganz tolle Welt und man kann, die hört auch nie auf. Ist ja so ein lebenslanges Projekt.
Schreibst du auch noch eins?
Auf jeden Fall. Also mein nächstes Buch habe ich auch schon geplant. Ich will darüber schreiben, wie man Arbeitstitel The Mental Game of Starting a Startup, weil ich glaube gerade, das wird oft unterschätzt und da fehlen vielen Menschen so ein bisschen die Tools und gerade in so einer LinkedIn-Bubble, wo es viel um Being Alpha geht und Härte und du musst einfach durchziehen und Statussymbole und Flex und
Rolex.
So. Genau, da steckt ja auch viel Kalkül dahinter, hinter diesen Posts, aber finde ich schon wichtig anzusprechen, dass eben Startup-Gründen auch viel mit Unsicherheit, mit Verletzlichkeit und so zu tun hat und darüber würde ich gerne schreiben, weil da habe ich für mich Tools gefunden, mit denen ich damit gut klarkomme und ich habe das Gefühl, da wäre es schön, da anderen Menschen noch ein bisschen helfen zu können, die vielleicht auch diesen Weg gehen. Und ich möchte einfach Tools bieten, deswegen poste ich da zum Gründen auch so viel auf LinkedIn. Ich hatte das Glück, zwei Freunde zu finden, die mir Gründen so als Möglichkeit eröffnet haben. Und ich möchte das anderen Menschen genauso ermöglichen. Das heißt, ich möchte Menschen dazu inspirieren, nicht unbedingt sofort morgen ein Startup zu gründen, aber zumindest ihre Träume zu leben und zu verstehen, dass das immer mit Unsicherheit verbunden ist. Du bist ja auch Musiker. Ich glaube, es macht keinen Unterschied, ob ich 500 Soundcloud-Follower habe oder 10.000 Soundcloud-Follower. Es fühlt sich immer komisch an, einen neuen Track raus. Also, du hast immer Unsicherheiten.
Never know.
Und Selbstzweifel, ja. Genau. Und das geht ja nie weg. Aber
solange du den Song selber feierst, den du gemacht hast, ist es okay.
Aber auch das klappt doch nicht immer. Also, weißt du, du hörst dir das doch dann auch an und sagst, die Hi-Hat ist zu laut. Die ist zu laut. Warum?
Weil ja, so. Und das hört kein anderer.
Nee, genau, aber trotzdem. So. Oder du hörst dir, oder noch schlimmer, du hörst dir halt, was ich im Hip-Hop, du hörst dir Travis Scott an und sagst, das ist aber, der Flow, der ist so gut. Ja, warum kriege ich das nicht hin? Also, da gibt's immer jemanden da draußen, wo du sagst, ja, aber der ist doch besser, warum bin ich nicht so? Und das, dieses sich nie genug sein und das da mal rüberzukommen und zu sagen, nee, einfach machen und Videocontent ist ja auch so ein Ding. Ne? Die ersten 100 Videos sind bei allen scheiße, immer. Aber das 101. kann halt gut sein. Und ja, da würde ich gerne Menschen so ein bisschen ermutigen, sich da nicht zu großen Kopf zu machen.
Dann sind wir schon gespannt. Wir tun natürlich alles in die Shownotes. Dein LinkedIn, natürlich Zero Labs, die Instagram-Seite. Schaut euch das bitte mal an. Bestellt euch mal so ein leckeres Bier. Trinkt schön gekühlt. Das ist natürlich auch ganz wichtig.
Wichtig.
Schön, dass du da warst. Vielen Erfolg Dank. Euch weiterhin. Und wir sind gespannt, wohin die Reise geht.
Danke, dass ich hier sein durfte. Und einen tollen Tag. Und ich freue mich drauf, dass wir vielleicht wirklich mal wieder sprechen, wie es so weitergegangen ist.
Das machen wir. Cool. Schöne Grüße nach München aus Rostock. Bis bald.
Danke. Ciao.
Ciao.
Damit sind wir schon am Ende der heutigen Episode. Alle Links zu Max und Zero Labs selbstverständlich für euch in den Shownotes. Ich bin sicher, wir werden mindestens in einem Jahr, wenn nicht auch schon eher, wieder sprechen. Und ich bin gespannt, wie die Reise von Max weitergeht. Ich würde mich auch freuen, wenn ihr mal meine Webseite besucht, gabrielrath.com. Dort gibt es nicht nur weitere Informationen zum Podcast, zum Beispiel auch für euch die Möglichkeit, hier als Werbepartner und Sponsor an Bord zu kommen, sondern ihr seht auch, dass ich mit dem ganzen Thema New Work und Zukunft der Arbeit auch an anderer Stelle unterwegs bin. Ich bin als Keynote-Speaker am Start, habe eine ganz nagelneue Keynote entwickelt, in der ich auch Stories aus diesem Podcast hier erzähle. Die könnt ihr gerne anfragen, entweder direkt über mich oder über meine Agentur Minds & Matches. Und ich bin auch als Moderator am Start, das heißt, ich moderiere nicht nur diesen Podcast, sondern gerne auch Veranstaltungen oder Panels oder Workshops. All das und mehr ist möglich, kommt gerne auf mich zu und wenn ihr mal einen Podcast starten wollt oder überarbeiten wollt, könnt ihr mich natürlich auch gerne mal anschreiben. Freue ich mich auf jeden Fall von euch zu hören. Schöne Grüße aus dem hohen Norden, aus Rostock City. Bleibt gesund und bleibt connected.